NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Fabian Busch liest die vorletzte Folge aus dem Roman Pi mal Daumen von Alina Boronski. Nach der Trennung von ihrem Partner Pitt und dem Einzug in Oskars Wohnung kann Moni zum ersten Mal ungestört lernen. Sie steigert sich in Aufgaben und Lösungswege hinein und widmet sich ganz dem Studium. Sie hat nur noch 2 Jobs und lässt sich immer seltener als unbezahlte Babysitterin ausnutzen. Und auch wenn es für Oskar nicht immer einfach ist, die Geduld zu wahren, wenn die Margarine an der falschen Stelle im Kühlschrank liegt oder die Fenster offen gelassen wurden, wird ihm kalt vor Angst, wenn er daran denkt, dass Moni ihre Koffer packen und gehen könnte. Denn nicht nur sie profitiert von der neuen Situation, er auch.
Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, mir selbst beim Aufwachsen zuzusehen. Wenn Monis Augen leuchteten, weil sie die Sternchenaufgabe gelöst hatte, an der sie schon seit Tagen arbeitete und weswegen sie zwischendurch furchtbare Laune gehabt hatte, dann war es, als würde ich in den Spiegel schauen. Ich kannte die Verzweiflung der Machtlosigkeit, wenn man einfach nicht vorankam. Wenn man der dümmste Wurm des Universums war und die eigenen Gedanken das Papier nicht wert waren, auf das man sie kritzelte. Ich kannte auch das mit nichts zu vergleichende Glück, wenn der Knoten gelöst war und sich der Lösungsweg wie eine wunderschöne Perlenkette auffädeln ließ. Ein Talisman für die nächsten Stunden, wenn alles auf der Welt plötzlich transparent und lösbar erschien. Moni war gerade außer Haus, ohne sich bei mir abgemeldet zu haben, als ihr Handy Mama Mia durch die Räume brüllte. Sie hatte es wieder liegen lassen. Ich fand das Device unter ihrem Bett mit fast leerem Akku. Eine Aussicht auf baldiges Verstummen. Tatsächlich ging es sofort aus. Ich suchte das Kabel, stöpselte es ein, schaltete das Telefon wieder an. Monis Passwörter waren lächerlich. Herr Kuczynski hatte 3-mal angerufen. Da ich nicht gern telefonierte, öffnete ich seinen Chat, aus dem mir Einkaufslisten und Nachfragen nach Monis Verbleib entgegensprangen. »Sind Sie okay?« tippte ich. Herr Kuczynski war und blieb offline. In der Kartenansicht sah jede Gegend besser aus als in echt, diese allerdings ganz besonders. Zwischendurch fragte ich mich, ob ich noch in Deutschland war. Nach einer gefühlt endlosen Fahrt mit wechselnden Verkehrsmitteln befand ich mich vor einem mehrstöckigen Haus mit gräulichen Flecken. Im Vergleich dazu lag sogar Monis früheres Liebesnest mit Pitt in einer schönen Gegend. Ich fand den richtigen Eingang und die Klingel. Die Nummer des Schlüsselservices hatte ich bereits griffbereit, aber die Tür summte und ich marschierte durch ein Treppenhaus, das garantiert eine Rolle in meinen nächsten Albträumen spielen würde. Herr Kuczynski stand im Bademantel in der Tür und sah mir entgegen. »Ich kann gerne ein Paket für die Nachbarn annehmen«, sagte er. »Das ist mein Lunch«, sagte ich, auf die mitgebrachten Tüten deutend. »Ich wusste nicht, wie lange ich mit Ihnen beschäftigt sein würde. Ich dachte, Sie wären tot.« »Warum beantworten Sie Ihre Nachrichten nicht?« Sein Blick scannte mich von oben bis unten. »Ich kenne Sie. Sie sind entweder Justins Freund oder Monis Junge.« »Beides«, sagte ich nach einer kurzen Denkpause. »Ich bin übrigens Optimist und habe gemäß Ihrer Einkaufsliste eine Bestellung aufgegeben, obwohl ich nicht sicher war, ob Sie noch in der Lage wären, davon zu profitieren. Sie müssten die Tür also später noch einmal für den Lieferservice öffnen.« »Was ist jetzt mit meiner Tochter?« fragte Herr Kuczynski. Nun war es passiert. Er hatte mich direkt gefragt. Ich war aus reiner Hilfsbereitschaft und ohne Hintergedanken gekommen, aber nun hatte ich keine Wahl. Einem alten Mann das Gespräch zu verweigern, wäre unhöflich gewesen. »Wie viel Zeit haben Sie?« fragte ich. Er winkte mich herein. Ich saß 18 Minuten in einer winzigen, glänzend sauberen Küche, während Herr Kuczynski sich »besuchsfein«, seinen Ausdruck, machte. In der 19. Minute kam er herein, rasiert und nach Seife duftend, in einer braunen Korthose und dem immer gleichen Jackett über einem gebügelten, karierten Hemd. Er schaltete den Wasserkocher ein, riss eine Packung meiner Lieblingskekse auf und setzte sich mir gegenüber. »Gefällt Ihnen das Bild?« fragte er, weil ich die ganze Zeit das Foto betrachtete, das über dem Tisch hing. Eine Reihe junger Männer, von denen ein einziger strahlend lächelte und so aussah, als hätte man ihn aus einem Filmbild herausgeschnitten und zwischen Normalsterbliche geklebt. »Weiß noch nicht«, sagte ich. »Der junge Mann, erste Reihe Mitte. ist Daniel Johansen, sagte Herr Kuczynski. Er ist übrigens ein Zwischenträger der Fields-Medaille. Hier hat er den ersten Platz bei der Mathe-Olympiade belegt. Ich weiß, ich zeigte auf die Person neben ihm. Wer ist das? Er kommt mir bekannt vor. Ha, das ist Jan, mein Sohn, sagte Herr Kuczynski. Er war in einem Team mit Daniel. Und wissen Sie, wer das ist? Er deutete auf einen verschwommenen Kringel am Bildrand, der am ehesten nach einem Ellbogen aussah. Das ist Monika. Man sieht fast nichts von ihr. Sie war immer dabei, weil Jan ohne sie nicht zurechtgekommen wäre. In der Grundschule wollten sie ihn auf die Sonderschule schicken, weil er immer schrie, wenn eine Farbe nicht zur anderen passte oder wenn jemand schief sang oder sich verrechnete. Monika ist 2 Jahre und 9 Monate älter. Sie ist 1 Jahr später eingeschult worden und dann noch 2-mal sitzen geblieben. Auf dem Gymnasium war sie mit Jan in einer Klasse. Sie war immer sehr schwach. Schwach im Kopf, meine ich. Hat nie gelesen oder gelernt. Jan war 18 Monate, als er sie in Dame besiegt hatte. Sie war nicht ehrgeizig. Immer an Jans Seite und ihm alles hinterhergewischt. Einkaufen, kochen, waschen. Von klein auf. Ich konnte ja nicht, hab gearbeitet in einem neuen Land. Sie hat nie Spielzeug gehabt. Ja? Nicht einen einzigen Teddybär. Ich habe ihr gesagt, du hast den Bruder. Muss reichen. Er hielt inne und atmete tief aus. Jetzt habe ich ihnen mehr erzählt, als sie wissen wollten. Und Jan? Fragte ich. Jan war eine Katastrophe, sagte Herr Kuczynski. Aber auch meine ganze Hoffnung. Schon schade, wenn die Hoffnung für immer abhaut, sagte ich empathisch. Habe nicht genug aufgepasst, sagte Herr Kuczynski. Monika hat auch nicht gut aufgepasst, macht immer Fehler. Lässt sie zum Beispiel ohne Aufsicht herumlaufen. Ich darf das, sagte ich. Das haben mehrere Gutachten vor Jahren unabhängig voneinander bestätigt. Jan hatte keine Gutachten, sagte Herr Kuczynski. Gab es damals nicht. Wollen Sie Jan sehen? Er stand mühsam auf und ging nach nebenan. Ich erschrak, weil ich befürchtete, dass er es wörtlich meinen könnte. Aber er brachte mir nur ein dickes Fotoalbum und irgendwelche Mappen. »Muss das wirklich sein?«, fragte ich. »Wenn Sie jetzt wegen all der schlimmen Erinnerungen tot umfallen, ist Moni sauer auf mich.« »Ich falle nicht«, sagte Herr Kuczynski. »Mein Herz schlägt. Ich habe damals bei der Party nur so getan, damit man mir zuhört.« Er schlug die erste Seite auf. Die verblassten Fotos hatten eine bessere Qualität als das vergrößerte Bild an der Wand. Ein Schauer zog sich über die ganze Rückseite meines Körpers. Jan kam mir jetzt noch bekannter vor. Er sah ganz anders aus als Moni und Herr Kuczynski. Er hatte helle Augen und Gesichtszüge, die aus kantigen, ausradiert wirkenden Linien bestanden. Er musste schnell gewachsen sein. Anfangs war er noch kleiner als das Mädchen, das auf fast allen Bildern dabei war, mit den schwarzen Zöpfen und dem runden Gesicht. Die Augen die ganze Zeit auf den Bruder gerichtet. Er veränderte sich schneller als seine ältere Schwester. Bald war er genauso groß, dann überragte er sie. Sie schaute jetzt zu ihm auf. Die Zöpfe blieben aber unverändert. Und auch der karierte Rock schien über Jahre der gleiche geblieben zu sein. Erst zu groß, irgendwann zu kurz. Die langen Strümpfe und die schweren Schuhe. 2 Schulranzen, einen auf dem Rücken, einen in der Hand. Ein seltenes Foto mit Herrn Kuczynski, der genauso aussah wie jetzt, leicht gebeugt. Der Schnurrbart noch ohne graue Einsprengsel, seine beiden Kinder an den Händen festhaltend. Das Album endete abrupt. »Hier«, Herr Kuczynski schob mir das nächste hin. Es handelte sich um einen ledergebundenen Hefter mit vermissten Anzeigen. »Ist es okay, wenn ich hier nicht reinschaue?« Ich streckte die Hand nach dem 3. Ordner aus. »Das können Sie mitnehmen«, sagte Herr Kuczynski, »wenn Sie studieren.« Jan hat ein paar Ideen aufgeschrieben. Ich verstehe nichts davon. Sieht für mich aus wie Runen. Vielleicht interessant für Sie oder für Monika. Ich sah ihn überrascht an. Ich bin nicht ganz dumm, sagte Herr Kuczynski. Ich weiß, was sie macht. Ich konnte damals das kluge Kind nicht beschützen. Und jetzt auch nicht das andere. Und nicht einmal Quentin. Tja, sagte ich, man kann das Wunderkind aus der Mathematik holen. Aber nicht die Mathematik aus dem Wunderkind. Erst hatte ich vor, die Mappe mit Jans Aufzeichnung in meinem Zimmer zu verstecken, weil ich Monis Reaktion nicht abschätzen konnte. Schon grundsätzlich nicht und in dieser Frage noch weniger. Doch dann dachte ich, dass es sich um geistigen Diebstahl handeln würde, wenn ich sie außen vor ließe. Ich war nicht Jans offizieller Erbe, falls er überhaupt richtig tot war. Mathematik kennt keinen Besitz, hörte ich Mr. Browns Stimme in meinem Ohr. Jeder kann etwas beitragen, niemand kann etwas wegnehmen. Ich legte die speckige Mappe auf den Frühstückstisch zwischen den Toasts und die Hagebuttenmarmelade. Moni sah kurz zu mir auf, schluckte, schlug die Mappe auf und begann zu blättern. Wenn einzelne Seiten herausfielen, nahm ich sie an mich, versuchte die Gedankengänge in den durchgestrichenen Absätzen, Markierungen und Verknüpfungen nachzuvollziehen. In der Ecke entdeckte ich einen Buchstaben, der sich als ein etwas langgezogenes C entziffern ließ. Jan mochte die Peanuts, sagte Moni, als sie merkte, dass ich darauf starrte. Wenn er glücklich war, nannte er sich Charlie und unterschrieb entsprechend. Demnach war er beim Beschreiben all dieser Seiten glücklich gewesen. Irgendwann schloss Moni vorsichtig die Mappe. Unser Tee war kalt geworden. »Ich verstehe überhaupt nicht, was er da gemacht hat«, sagte sie. »Was ist mit dir?« Ich zuckte ganz vorsichtig mit den Schultern, weil ich Angst hatte, etwas von meinen Gedanken zu verschütten. »Weiß nicht«, sagte ich, und es war eine meiner ersten gelungenen Lügen. Das Jahr wurde das vorerst beste meines Lebens. Alles funktionierte. Der Wecker, die Mahlzeiten, sogar das Wetter bewegte sich im Durchschnitt der Vorjahreskurven, als wollte es mich in Sicherheit wiegen. Ich lernte viel und zum ersten Mal seit Beginn des Studiums hatte ich es nicht eilig. Ich wollte verweilen. Ich war kein Kurzstreckenschwimmer mehr, sondern ein Taucher, der immer tiefer wollte. Auf den unerreichbaren Meeresgrund, wo Schätze schimmerten, von denen Menschen an der Oberfläche nicht die geringste Ahnung hatten. Ich konnte endlich versinken, ohne Angst vor Unterzuckerung zu haben. In solchen Zeiten stellte Moni den Wecker, schreckte mit seinem Klingeln hoch, wankte in die Küche und versorgte mich anschließend. Manchmal stellte ich meinen Wecker früher als ihren, tauchte vor ihr auf, tippte ihr auf die Schulter, reichte ihr eine Schüssel mit Reis und Gemüse. Moni griff danach, ohne hinzusehen. Auch sie war irgendwo unterwegs, von wo sie erst einmal zurückkommen musste. Ich dokumentierte wie gewohnt das Wetter und ergänzte die Beobachtungen durch kleine unwissenschaftliche Notizen. Ich wollte einen Anker haben, um nach Bedarf gedanklich in diese Zeit zurückkehren zu können. Die roten Johannisbeeren in meinem Müsli, die Moni in unserem gemeinsamen Garten geerntet hatte. Quentin, der sich, wie ich früher, dadurch entspannte, dass er sämtliche ihm ins Auge springenden Zahlen nach Mustern ordnete und dem ich binäres Zählen mit den Fingern beibrachte. Ausflüge an den Badesee, die ich erst verweigert hatte, bis ich mich auf einer Decke im Sand liegend wiederfand, eingecremt und mit mundgerechten Stücken Wassermelone versorgt. An diesen Tagen lernte ich den Satz von Taylor besser kennen, eine Entdeckung, deren überraschende Schönheit asymptotisch an Justins herankam. »Wie kann es sein, dass du kein Eis magst?« Justin lag zwischen Moni und mir auf der Decke und las einen Comic. Und das Glück schäumte unter meiner Haut wie Frau Bergers selbstgemachte Limettenlimonade. »Es ist einfach zu kalt.« Ich hielt die Augen geschlossen und ließ mir von Justin weiter die sinnlosen Dialoge aus seinem Buch vorlesen, die er immer wieder durch zusammenhanglose Fragen unterbrach. »Warum das Blau?« Er hatte sich zu mir gedreht und fuhr mit den Fingern durch mein Haar. »Wegen dem komischen Typen in deiner komischen Serie?« »Blau ist die schönste Farbe, und es gibt sie selten in der Natur.« murmelte ich. »Es ist kompliziert für Lebewesen, etwas herzustellen, was rotes Licht absorbiert.« »Hä? Jetzt lies deinen Quatsch weiter.« »Das ist ein Klassiker«, sagte Justin gekränkt, aber ich konnte inzwischen heraushören, dass er manchmal nur so tat, als ob. Selbst Uropa Kosinski liebt die Peanuts. Meine Mutter tauchte unregelmäßig auf, noch unregelmäßiger in Begleitung meines Vaters. Weil ich sie vernachlässigte und Moni für nichts mehr Zeit hatte, bot sich meine Mutter an, Quentin zu Tests und Beratungen zu begleiten, die seine Klassenlehrerin Frau Perelmann empfohlen hatte. Das erste Ergebnis, das sie nach Hause brachten, war Quentins Kurzsichtigkeit. Ronny war erzürnt. Damit war Quentin in seinem bis in die Steinzeit hineinreichenden Stammbaum der erste Brillenträger überhaupt. Wenig später trug Quentin einen neuen, erstaunten Ausdruck im Gesicht. »Die Bäume haben Blätter«, flüsterte er mir vertrauensvoll zu. »Die Straßen haben Ameisen.« Seit Quentin eine Brille trug, fremdelte Ronny auffällig mit ihm. Es war, als wäre der Junge ein von Menschenhänden berührtes Rehkitz, das wegen Fremdgeruchs von seinen Eltern verstoßen wurde. Wieder das gängige Vorurteil gilt das nicht für Jungvögel, die aus dem Nest gefallen sind. Diese werden von ihren Eltern nicht verstoßen, wenn sie von Menschen zurückgesetzt werden. Immer wieder fand ich ihn im Garten der Villa vor, mit Vollmachten und Formularen im Gepäck, die Püppi und Ronny für meine Mutter unterschrieben hatten. »Muss ich ins Heim?«, flüsterte Quentin mich beim Nachdenken störend, während meine Mutter in der Ecke des Gartens telefonierte, wo sie den besten Empfang hatte. Ich kämpfte gegen ein Déjà-vu an. »Hänge deine Hoffnungen nicht zu hoch und gewöhne dich daran, dass die meisten Lehrer jetzt Angst vor dir haben. Und Frau Perelmann?« Quentin schniefte leise. »Die muss sich jetzt jemand anderen für ihre Ernährungstipps suchen.« »Haben Sie ihn einfach weiter lieb«, sagte meine Mutter laut und deutlich in den Hörer, als würde sie buchstabieren. »Er ist immer noch Ihr Kind.« Wenn sie wieder weg war, konnte ich mich schon am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern, was sie getragen hatte. Ich konzentrierte mich auf andere Fixpunkte. Monis Experimente mit den Blautönen in meinem Haar, die Spielabende jeden Sonntag, die Spaziergänge jeden Samstagvormittag, deren von mir herbeigesehnte Enden mit einer Schüssel Grießbrei und einer Partie Seven Wonders gefeiert wurden, den Glanz in Quentins Augen, wenn er bei uns übernachtete und ich mich auf seinen Bettrand setzen musste, um ihm die fantastischen Geschichten über unendliche Reihen zu erzählen. Summen nie endender Zahlen, die zusammen auf einen leuchtenden Grenzwert zustrebten. Je mehr Summanden, desto näher das Ziel. Ich war in Quentins Alter gewesen, als ich zum ersten Mal Mr. Brown getroffen und festgestellt hatte, man konnte noch so viel lesen, an mündliche Überlieferung kam nichts heran. »Wie geht das?« flüsterte Quentin schläfrig mit einem ergriffenen Lächeln. Ich zögerte genüsslich den Moment hinaus, in dem ich ihm erklären würde, dass es Reihen gab, die allein schon durch die Umstellung der einzelnen Glieder jedes beliebige Ergebnis erreichen konnten. Die kalte Jahreszeit machte mir keine Angst mehr, weil Moni den Kamin anfeuerte und der Morgen auch dann noch warm und duftend war, als die Blätter anfingen, sich zu verfärben. Die Kulisse um mich herum veränderte sich gemäß den Jahreszeiten, die Natur drehte sich weiter im Kreis und ich fühlte mich sicher wie ein Fixpunkt von Banach. Jede Funktion warf mich auf mich selbst zurück. Aus jeder Entwicklung ging ich als ich selbst heraus. Meine Mutter fragte, ob ich keine Lust hätte, besuchsweise nach Hause zu kommen. Ich hätte doch hin und wieder frei. Außerdem stünden hohe Feiertage an. Ein Mathematiker hat nie frei. Für so einen Wortwechsel musste ich nicht einmal meine Lektüre unterbrechen. Natürlich habe ich Lust, nach Hause zu kommen. Dieses und nächstes Jahr noch nicht, aber vielleicht irgendwann in den kommenden 5, 10 Jahren. Wie schade, sagte meine Mutter. Du musst meinetwegen nicht mehr lügen, sagte ich. Du kannst dich ruhig darüber freuen, dass Moni mich jetzt an der Backe hat und die Dinge für dich einfacher werden. Ich werde immer für dich lügen, sagte meine Mutter. Ich hab dich sehr lieb. Das habe ich niemals angezweifelt, antwortete ich. Weihnachten war überflüssig, wenn man mit wichtigen Dingen beschäftigt war. Moni hatte Kerzen gekauft und Nüsse auf der Fensterbank verteilt, als machte sie ein Buffet für Eichhörnchen. Das Anzünden vergaß sie dankenswerterweise. Neben der Deko reihten sich Päckchen auf, die Moni per Post oder persönlich erreicht hatten. »Von wem ist das alles?«, fragte ich. Sie sah nicht einmal hin. »Alte Bekannte, Freunde, frühere Kunden.« »Woher kennst du sie alle?« »In meinem Alter wirst du auch mehr Leute kennen als jetzt.« »Ich hoffe nicht.« Ich deutete auf einen stinkenden, in Geschenkpapier eingeschlagenen Zylinder. »Von wem ist das?« Moni sah auf. »Von Pitt.« »Schmeiß es weg«, sagte ich. »Öffne lieber mein Geschenk.« »Jetzt schon? Warum nicht?« Sie gehorchte. Es war riesig und in buntes Papier eingeschlagen. Moni öffnete das Paket und schaute mich ratlos an. »Dein erster Teddybär«, sagte ich, »weil du nie einen hattest.« Ich bekam 4 Geschenke. Ein Buch mit Witzen von Moni, einen Kräutergarten für die Fensterbank von Justin, eine Karte mit angeklebten Mini-Lebkuchen von Daniel Johansen, »Grüßen Sie Ihre Familie« und einen Umschlag von Herrn Kozinski. Ich hatte noch nie Geschenke außerhalb der Familie bekommen und wusste gar nicht, wie ich diesen Goldstatus erreicht hatte. Der Umschlag war streng genommen kein Weihnachtsgeschenk. Herr Kozinski hatte ihn mir bereits vor einer Woche mit den Worten »Lesen Sie in einem ruhigen Moment, aber seien Sie dabei möglichst nicht allein« in die Hand gedrückt. Somit hatte ich eine gute Sache, die ich für die Feiertage vorhatte. Am 23. Dezember hupten meine Eltern vor dem Tor, um mich abzuholen. »Nur 3 Tage«, sagte ich zu Moni. Ist auszuhalten, oder? Wir bleiben in Verbindung. Meine Eltern unternahmen einen letzten Versuch, Moni einzuladen. Moni machte ein bedauerndes Gesicht. Ich würde so gern, aber das würde mir meine Familie nicht verzeihen. Ich wusste, dass ihre Familie ihr schon ganz andere Dinge verziehen hatte. In Wirklichkeit wollte sich Moni bestimmt allein zu Hause verschanzen und lernen, während alle anderen sich um Weihnachtsgans und Plätzchen scharten. Nicht, dass du, wenn wir uns wiedersehen, eine neue Programmiersprache erfunden hast, sagte ich. Moni, die alle Probleme mit Stift und Papier löste und in vielen Bereichen weiterhin aussichtslos ungebildet war, versuchte gar nicht erst, meine mathematikhistorische Anspielung zu verstehen. Ich öffnete Herrn Kuschinskis Umschlag bereits während des Gottesdienstes, eingeschmuggelt in das Gesangbuch, das Papier auf das richtige Format zusammengeknickt. Es handelte sich um Ray Bradburys Kurzgeschichte Tomorrow's Child, der unverschnörkelte deutsche Titel Das vierdimensionale Kind. Obwohl ich Fiktion verabscheute, ließ ich mich auf die wenigen Seiten ein, die beschrieben, wie ein Kind aufgrund einer geburtshilflichen Panne in die vierte Dimension geboren und von seinen Eltern als blaue Pyramide wahrgenommen wurde. »Oskar, was machst du?« Meine Mutter versuchte wie früher, mich mit ihrem Blick fernzusteuern. Neben ihr grimassierte meine Schwester Lou, die meine Mutter wahrscheinlich überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht hatte, dass ich auch dieses Jahr nicht mitsang. »Bitte tu diese Blätter weg!« »Ich muss hier raus«, sagte ich. »Ist dir nicht aufgefallen, dass wir mitten im Gottesdienst sind? Du kannst den Leuten sagen, dass ich Durchfall habe.« Ich quetschte mich an Knien und Ellbogen vorbei und rannte in authentisch gebückter Haltung hinaus, bis ich auf der Straße stand und das Telefon ans Ohr drückte. »Was ist passiert?« Bei Moni im Hintergrund dudelte etwas. »Ist Herr Kuschinski da?« »Was ist passiert?« »Sag ihm, ich muss ihn sprechen.« »Oskar, was ist passiert?« »Gar nichts«, sagte ich. »Ich muss mit ihm über die Kurzgeschichte sprechen.« »Jetzt? Passt es gerade nicht?« Ich hörte eine vielstimmige Diskussion. Schließlich meldete sich eine Männerstimme. »Peter Kuschinski für Oskar?« »Oskar für Herrn Kuschinski«, sagte ich. »Ich kann Sie beruhigen. Jan ist keine blaue Pyramide geworden. Das kann ich Ihnen quasi garantieren. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis liegt bei höchstens -10.« »Die Wahrscheinlichkeit kann nur Werte zwischen 0 und 1 annehmen«, sagte Herr Kuschinski. »Sehr gut. Ich wollte testen, ob Sie es wirklich sind. Sie dürfen keiner Fiktion glauben. Es würde Ihnen auch nicht helfen, wenn Sie selbst zu einer Pyramide werden und in Jans angebliche Dimension wechseln, wie es in der Geschichte beschrieben wird. Das ist wissenschaftlicher Humbug.« »Ich weiß«, sagte Herr Kuschinski. »Das ist Literatur.« »Warum geben Sie es mir dann zum Lesen?« »Zum Nachdenken«, sagte Herr Kuschinski. »Ich tue, seit ich geboren bin, nichts anderes.« »Ich lese diese Geschichte mindestens einmal im Jahr«, sagte Herr Kuschinski. »Ich kann sie in 3 Sprachen auswendig.« »Sie ist doch ausgedacht«, sagte ich enttäuscht. »Natürlich ist sie ausgedacht.« Ich hörte den erhobenen Zeigefinger in Herrn Kuschinskis Stimme. »Aber wer sagt, dass sie dadurch weniger wahr ist?« Es kam der Tag, an dem ich wieder einmal ein Paper von Daniel Johansen las, eine Tätigkeit, die ich regelmäßig ausübte. Erst dachte ich, ich hätte eine falsche Veröffentlichung aufgeschlagen, etwas Niedrigschwelliges, Populärwissenschaftliches, wo nur noch die bunten Bilder und die flachen Witze fehlten. Ich überprüfte die Quelle. Der Artikel stammte von Daniel Johansen aus der Zeit um die Verleihung der Fields-Medaille. Er beschrieb, wie schon während meiner früheren Leseversuche, seine bahnbrechende Entdeckung zu mehrdimensionalen Körpern. Mit dem Unterschied, dass ich diesmal verstand, worum es ging. Ich verstand den Grundgedanken, ich verstand den Aufbau der Argumentation. Ich blieb höchstens bei Details hängen, um später noch einmal zu ihnen zurückzukehren. Dieser Fortschritt hatte 2 Gründe. Erstens hatte mein Verstand seit der letzten Lektüre offenbar die Fähigkeit weiterentwickelt, höchste Komplexität zu entziffern. Und zweitens hatte ich wesentliche Teile der Begründung bereits anderswo und vor allem besser gelesen. Es fiel mir nicht schwer, mich an die ursprüngliche Quelle zu erinnern. Wenn ich einmal etwas wahrgenommen hatte, ließ es sich nicht mehr aus dem Gedächtnis löschen. Manchmal wünschte ich, ich könnte Dinge vergessen, Menschen, Farben und Gerüche, aber alles, was ich jemals erlebt hatte, war noch da. Auch das vergilbte Papier, die verblassenden Buchstaben, der Staub in der Nase, das C in der Ecke. »Moni!« Ich rannte aus dem leeren Seminarraum, in den ich mich in einer Pause zwischen Vorlesung zum Lesen zurückgezogen hatte, an die sogenannte frische Luft, die Moni eigenen Angaben zufolge ab und zu atmen wollte. Ich lief auf die Straße und stieß mit einem Mann zusammen. Fast hätte ich ihn nicht erkannt. Es war, als wären seit der letzten Begegnung nicht Wochen, sondern Jahre vergangen. Er war dicker und rotgesichtiger geworden. Die lange Haartolle war nur notdürftig zusammengeklebt und schwankte mit jeder unsteten Bewegung seines Kopfes. Das Hemd stank nach Schweiß und war bis zum Bauchnabel aufgeknöpft. Eine Ethanolwolke wurde mit jedem Atemzug weiter in meine Richtung geweht. Zu meiner Überraschung schien Pitt erfreut, mich wiederzusehen. Er wandte sich mir zu und deutete mit dem Finger: »Du! Ja, du!« Ich erschrak. Es war zu spät, um wortlos davonzurennen. Der Finger zeigte weiter auf mich. »Du kennst dich hier aus. Wo ist der Arsch?« »Wen meinen Sie?« fragte ich bange. Für einen feigen Moment ging ich davon aus, dass Pitt gekommen war, um sich an mir zu rächen. Schließlich hatte ich Moni nach dem Streit beherbergt und damit eine mögliche Versöhnung verhindert. Ich trat einen Schritt zurück. »Der Typ!« Pitts Hände versuchten, etwas zu beschreiben, woraus ich nicht schlau wurde. »Dieser Daniel!« »Ach so!« Ich atmete erleichtert aus. Bevor ich länger darüber nachdenken konnte, winkte ich Pitt hinter mir her, führte ihn zum richtigen Eingang, zeigte auf die Treppe. »Erstes Büro links.« Ich blieb stehen und zählte die Sekunden, bis ich den Aufschrei hörte. Daniel Johansen stürmte aus seinem Büro und die Treppe hinunter. Zwischen den Fingern, die er gegen die Nase drückte, tropfte Blut. Ihm folgte Pitt, der kaum die Richtung einhalten konnte und verwirrt seine eigene Faust anblickte. Es war laut und dreckig. Wie im Zeitraffer erschienen einige Informatiker mit ungeahnten Avenger-Qualitäten aus dem Nebengebäude, zerrten den wild um sich schlagenden Pitt von Johansen weg und hielten ihn fest, bis ein Polizeiwagen kam. Johansen lehnte sich schwer atmend gegen eine Platane, rutschte an ihr hinunter und blieb so sitzen, die Hände am Gesicht, während das Blut zwischen den Fingern hindurchtropfte. Pitts verwaschene Flüche blieben in den Bäumen hängen wie Spuckefäden. Monis Name verteilte sich in der Luft wie angeleuchtete Staubpartikel. Ein Teil der von Pitt benutzten Metaphern war mir unbekannt. Ein anderer bediente sich des veralteten Vokabulars aus dem Bereich der Sexarbeit unter expliziter Benennung der beteiligten Körperregion. Pitt jaulte in einiger Entfernung auf, als Moni aus einem Seiteneingang herausgelaufen kam. Sie sank vor Johansen auf die Knie und holte ein Taschentuch hervor. Sie war nicht mehr so gut auf alle Eventualitäten vorbereitet wie früher. In ihrer Handtasche fehlten die Windeln, die Feuchttücher, die mit Traubensaft gesüßten Kekse. Aber für erste Hilfe am berühmtesten Mathematiker Deutschlands reichte es immer noch. Johansen schaute sie von schräg unten an. Sie schaute auf ihn hinunter und tupfte an seinem Gesicht herum. Ihre Miene war so schmerzverzerrt, als hätte Pitts Faust sie persönlich getroffen. Sie half Johansen auf, der dabei schwach den herumstehenden Zuschauern zulächelte. Dann holte er sein Handy heraus und machte ein Selfie. Von Moni gestützt wankte Johansen zurück ins Gebäude, Hilfsangebote der Beobachter mit Kopf- und Handbewegungen ablehnend. »Wie konnte das nur passieren?« hörte ich neben mir. Ich drehte den Kopf und sah Professor Herbst. »Es ist alles meine Schuld«, sagte ich. »Außerdem habe ich gerade etwas Bahnbrechendes herausgefunden. Ich weiß nicht, wem ich das sagen soll. Eigentlich müsste ich zur Polizei gehen. Hören Sie mir trotzdem zu.« Johansens bedeutendste Erkenntnisse haben sehr viel mit den Arbeiten von Jan Kosinski zu tun. Johansen hat von einem jüngeren Mitschüler geklaut und sich nirgendwo auf ihn berufen. Kein Wunder, dass seine Forschung stagniert. Als Wissenschaftler ist Johansen, um Mr. Browns Worte zu benutzen, nur ein Epsilon, etwas ganz Winziges, gerade mal größer als Null. Ich weiß nicht, wofür ich jetzt noch leben soll. Je mehr ich sprach, desto tiefer furchte sich Herbsts Stirn. »Wer ist Mr. Brown?« fragte er schließlich. »Ein alter Freund«, sagte ich. »Der Einzige, den ich hatte, bevor ich Moni kennenlernte. Mit alt meine ich immer noch jünger als Sie, bin ich gut im Schätzen. Sie sollten eher fragen, wer Jan Kosinski ist.« Herbst seufzte. »Das muss ich nicht fragen. Das weiß ich.«
Fabian Busch mit der vorletzten Folge aus dem Roman Pi mal Daumen von Alina Bronski. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Morgen dann die letzte Folge, wie gewohnt um 8:30.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Bundeswirtschaftsminister Habeck trifft sich heute mit Vertretern der Industrie in Berlin zu einem Austausch. Dabei soll über Vorschläge beraten werden, wie sich die wirtschaftliche Lage verbessern lässt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Nils Hansen.
Eines der Probleme, über die die Unternehmen klagen, sind die hohen Strompreise. Habeck hat vorgeschlagen, die Netzentgelte zu senken, also die Nutzungsgebühren für die Stromnetze. Dann würde auch der Strom an sich günstiger. Dafür möchte Habeck staatliches Fördergeld umverteilen. Für so eine Entscheidung braucht er aber die Unterstützung von der Opposition. Außerdem wird beim Industriegipfel wahrscheinlich auch über Donald Trump gesprochen. Der will unter anderem die Zölle für Produkte aus Europa anheben.
Bei ThyssenKrupp hat die IG Metall am Vormittag zu einer Betriebsversammlung geladen. Die Gewerkschaft will die Beschäftigten am Werk in Kreuztal-Eichen in Nordrhein-Westfalen über die Sparpläne der Unternehmensspitze informieren. Thyssen hatte gestern angekündigt, rund 50